Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei einer weiteren Veranstaltung von Emotional Hashtag DWS. Heute geht es um die Seele und es freut mich sehr, dass wir wieder so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen dürfen. Wenn Sie das Format noch nicht kennen, dann würde ich es gerne jetzt mal am Anfang kurz erläutern. Emotional Hashtag DWS ist eine Gesprächsreihe mit Georg Psoter, wo wir die unterschiedlichsten Themen mittlerweile schon besprochen haben. Es ist so, dass Sie während der gesamten Veranstaltung die Möglichkeit haben, Fragen in den Chat zu stellen oder auch Beiträge in den Chat hineinzuschreiben, die wir im Laufe des Gesprächs gerne aufgreifen, Georg Psoter und ich, und auch darauf reagieren. Es ist auch so, dass wir heute eine kurze Einleitung, eine Einführung ins Thema von Georg Psoter bekommen. Das basiert auf Basis einer Dokumentation, ein paar Charts, die er vorbereitet hat. Und diese Charts werden wir dann auch auf die Webseite stellen und Ihnen selbstverständlich zur Verfügung stellen. Wenn ich sage, wir führen ein Gespräch, dann darf ich mich vielleicht genau an dieser Stelle ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Sandra Frauenberger. Ich bin die Geschäftsführerin im Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen. Der Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen ist eine mehr als 100 Mitglieder starke Dachorganisation der Wiener Sozialwirtschaft für all die Bereiche der Pflege, mobil und stationär, aber auch der Wiener Behindertenhilfe, der Wiener Flüchtlingshilfe und der Wiener Wohnungslosenhilfe. Wir arbeiten in drei Schienen. Das eine ist der gesamte Bereich der inhaltlichen Arbeit. Dort wäre jetzt auch Hashtag DWS einzuordnen. Wir arbeiten im Bereich der Netzwerkarbeit, wo die Organisationen zusammenkommen und gemeinsam arbeiten, sich austauschen, gemeinsam von dem Erfahrungsaustausch auch profitieren. Und wir arbeiten im Bereich der Qualität, wo wir in genau diesen Verantwortungsfeldern, in denen wir tätig sind, auch Qualitätsleitlinien und Leitlinien erarbeiten, die der Arbeit in der Wiener Sozialwirtschaft dienen und natürlich immer das Ziel haben, dass die Wienerinnen und Wiener eine sehr hohe Qualität unserer Leistungen erwarten dürfen. Ja, wie gesagt, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema unserer Seele nach dem Buchtitel Das weite Land der Seele. Und das bespreche ich heute mit Georg Psoter, einem Forschungsgebiet, das eigentlich so unendlich ist wie unsere Seele selbst. Und ich darf Sie an dieser Stelle noch einmal herzlich willkommen heißen. Bisher hatten wir schon die Themen Stigma, Angst und Einsamkeit. Heute wenden wir uns eben der Seele zu und den Abschluss unserer Reihe wird dann das Glück machen. Bitte dann auch einmal über das Glück reden. Wir freuen uns schon sehr drauf, Georg Psoter und ich, dann auch mal über die wirklich schönen Themen zu sprechen, die uns alle miteinander doch gegönnt sind. Jetzt komme ich aber mal zur Vorstellung von Georg Psoter. Georg Psoter ist 1958 geboren. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Neurologie. Er ist Chefarzt des psychosozialen Dienstes in Wien und er ist zweimal Past Präsident, einmal von Promente Wien und einmal von der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist Mitglied im Landessanitätsrat der Stadt Wien und er ist auch sehr bekannt als Autor von Sachbüchern, aber auch zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen. Die Publikation, mit der wir uns heute auseinandersetzen, ist Das weite Land der Seele. Dieses Buch ist 2016 im Residenzverlag erschienen. Ja, Georg Psoter hat in diesem Buch gemeinsam mit Michael Horowitz dieses weite Land der Seele in den Blick genommen, eine Reise gemacht und hat uns einen Reiseführer durch die Psyche der Menschen zur Verfügung gestellt. In einem sehr einschlägigen Zitat beteuert Freud, dass Schnitzler als Dichter gefunden hat, was jener, nämlich er Freud, als Forscher entdeckt hatte. Das könnte eine Annäherung sein an diesen Buchtitel, aber darüber werden wir mit Georg Psoter noch sprechen. Manfred Lütz hat dazu zu diesem Buch Folgendes rezensiert: Das ist ein Buch für jeden, Wenn ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher irgendwann einmal im Leben psychisch krank wird und die anderen zwei Drittel irgendwelche Angehörigen haben, die psychisch krank sind, dann ist dieses Buch selbstverständlich das wichtigste Buch des Jahres. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, es ist 2016 geschrieben worden, im Jahr 2021, ein Jahr lang Pandemie in unserem Land, auf dieser Welt, in unserer Stadt, denke ich mir, macht dieses Buch noch einmal um ein großes Stück weit wichtiger für uns alle. 2021 bedeutet, wir leben in einer VUCA-Welt. Durch die Pandemie ist alles volatiler, unsicherer, komplexer, aber auch mehrdeutiger geworden. Der Ausdruck Seele, der hat vielfältige Bedeutungen. Je nach den unterschiedlichen mythischen, religiösen, philosophischen oder auch psychologischen Traditionen und Lehren, in denen er vorkommt. Im heutigen Sprachgebrauch ist oft die Gesamtheit aller Gefühlsregelungen, Gefühlsregungen und geistigen Vorgänge beim Menschen damit gemeint. Die Seele, das ist ein unsichtbares Organ. Es ist viel schwieriger zu fassen als zum Beispiel unser Gehirn. Aber sie leidet natürlich ähnlich und ist auch ähnlich verwundbar wie unser Körper. Im Buch von Georg Psoter beginnt Georg mit einem ewig gültigen Satz vom großen Wiener Psychiater Stefan Rudasch. Alle haben eine Psyche, deshalb glauben sie, sie verstehen auch etwas davon. Depression, ADHS, Borderline-Persönlichkeitsstörungen oder das Burnout-Syndrom prägen das Krankheitsbild unserer Zeit. Das zieht gesellschaftliche, aber natürlich auch volkswirtschaftliche Konsequenzen nach sich. Gleich auf der ersten Seite stellt Georg Psoter einen sehr hohen Anspruch. Und zwar möchte er einen Beitrag zur Aufklärung und zur Vorbeugung leisten, aber er möchte auch einen Beitrag zum grundlegenden Verstehen der Landkarte vom weiten Land der Seele setzen. Ja, du, lieber Georg, und Michael Horowitz, ihr schreibt über die Psyche in einer verrückten Welt und die Epoche der Müdigkeitsgesellschaft beziehungsweise auch der Angstgesellschaft. Wir hatten ja schon die Möglichkeit, über das Thema Angst uns hier in dieser Serie zu unterhalten. Und ihr beschreibt, was sind die Gründe für die Entwicklungen, aber auch die Herausforderungen, für die Überforderungen der Gegenwart und wieso auch Menschen davon betroffen sind, die eigentlich existenziell gar nicht gefährdet sind. Und du und Horowitz gemeinsam, ihr habt in diesem Buch nicht nur versucht, wesentliche seelische Störungen und Krankheiten aufzuzeigen, sondern auch ungesunde Moden, mit denen wir in unserer Gesellschaft konfrontiert sind, und Mechanismen der heutigen Zeit aufzuspüren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie nun bitten, sollten Sie es noch nicht gemacht haben, Ihre Mikrofone stumm zu schalten und Georg Psoter zu erleben, seine Darstellung der Seele. Lieber Georg, herzlich willkommen an dich. The floor is yours.
Ja, vielen Dank, liebe Sandra. Meine sehr verehrten Damen und Herren, freue mich sehr, dass ich da heute zu und mit Ihnen sprechen darf. Dir, liebe Sandra, noch einmal großen Dank für die Einladung, das tun zu können. Ist ja auch ein Stück eine Werbung für mein Buch, für die ich auch sehr dankbar bin. Und ich möchte ein bisschen so vielleicht zuerst einmal erzählen, wie es eigentlich zu dem Buch kam und auch ein Stück weit vielleicht dazu dem Buchtitel gekommen ist. Ja, 2015, 14, wenn Sie sich alle noch erinnern können, es gab ja auch einmal eine Zeit vor Corona, ist eine Zeit, die auch vor Ibiza war, ja, und eine doch sich in vielerlei Weise schwierig entwickelnde Welt, speziell 2015, und das ist vor allem die Entstehungszeit dieses Buches erschienen, dieses 2016 geschrieben, damals vor allem 15, aber auch 16. 2015 war die große Flüchtlingskrise, ja. Und es war erstaunlich, in welcher Weise Europa sich da mit einem gemeinsamen Handel in irgendeiner Weise schwer getan hat. Und es war auch erstaunlich, was es da an Reaktionsbildungen aller Art gegeben hat. Es war aber eine Zeit, in der zum Teil ein furchtbares Kriegsgeschehen im Vorderen Orient und zum anderen war eine furchtbare Zeit mit der IS. Und es war auch eine Zeit, in der es terroristische Attacken gegeben hat, aller Art. Und auch das war entsetzlich. Ja. Und im Rahmen all dieser schwierigen und oft furchtbaren Dinge, bin ich als Psychiater, der ich bin, regelmäßig gefragt worden, also solche Fragen wie, ob Terroristen nicht grundsätzlich psychisch Kranke wären. Ja? Es hat überhaupt mehr oder weniger begonnen, ein Verschwimmen zwischen den Grenzen, was ist letztlich böse, was ist letztlich kriminell, was ist letztlich schrecklich, schlicht und einfach, und was ist krank, ganz was anderes. Ja? Es ist eine Zeit gewesen, in der man für mich fast wirklich jetzt in der Rückschau auch ein Stück weit überraschend Basics zum Thema, was ist Psyche, was sind psychische Erkrankungen, was können das überhaupt für verschiedene Formen von Erkrankungen sein, wo man Basics wieder sozusagen in Erinnerung rufen musste, weil eine besonders starke Vermischung aller Begrifflichkeiten und auch alles Verstehens irgendwie war. Und dieses zum Beispiel speziell dieses Unterstellen, dass Menschen, die andere Menschen quälen, umbringen, dass das etwas mit psychisch krank zu tun hat, nämlich auf der Seite der Täter. Nicht, dass es Opfer produziert, die dann auch psychisch erkranken, sondern auf der Seite der Täter. Es war damals wirklich regelhaft. Und das war etwas, was mich auch wirklich sehr gestört und geärgert hat. Das muss ich gestehen. Also ich hatte den Eindruck, wir sind nicht am Beginn des dritten Jahrtausends nach Christus, sondern man muss wirklich mit Basics wieder beginnen. Dann ist auch noch dazu gekommen, dass es wiederholt konnte man damals lesen und das liest man noch immer wieder und das ist etwas, was sich durch alle möglichen mehr oder weniger gut formulierten Schriftstücke zieht, zum Beispiel die Fehlverwendung des Begriffes Schizophren. Schizophren ist etwas, was immer wieder als gegensätzlich, als sozusagen diametral, als Gegensatzpaar von Aussagen oder dergleichen verwendet wird. Also zum Beispiel, diese oder jene Aussage sei ja schizophren. Ja? Also immer wieder mit sehr negativen Bildern einfach verbunden. Ja? Auch von Literaten, auch von Menschen, die es eigentlich besser wissen müssten, also auch durchaus von Gebildeten. Und auch das ist etwas, was mich schon lange ein Stück weit provoziert, muss ich ja gestehen. Und so war es mir auch wichtig, zum Beispiel, auch das ist ein Part in diesem Buch, den Begriff der Schizophrenie zu erklären, dass das übrigens überhaupt nichts mit Gespalten zu tun hat. Die Schizophrenie ist ein ganzes Kompendium an Erkrankungen, ist nämlich ein Spektrum mehrerer durchaus unterschiedlicher Erkrankungen, die eine gewisse Ähnlichkeit und Verbindung haben, aber in Wirklichkeit auch sehr unterschiedlich sein können. Und es hat mit Gespaltensein überhaupt nichts zu tun. Es war gar nichts, radikal gar nichts. 2015 und auch 2016 und auch heute wird der Begriff des Burnouts regelmäßig fehlverwendet. Ja? Es wird, und das ist ein Produkt der frühen 2000er Jahre, aber auch noch so 2010 und danach. Also sozusagen, es ist immer wieder Menschen, die sich in Krankenstände begeben, unterstellt worden, vielleicht auch manchmal zu Recht, dass sie eigentlich die Arbeit flüchten. Das hat allerdings mit Burnout sowas von überhaupt nichts zu tun, wie überhaupt nur vorstellbar ist, abgesehen davon, dass Burnout ein Prozess ist, es ist ein Geschehen, nicht ein statisches Zustandsbild. Es ist etwas, was dadurch zustande kommt, dass Menschen sich völlig verausgaben. Also es betrifft diejenigen, die viel zu überarbeiten und nicht diejenigen, die wie die Arbeit schreibt. Ja. Also eine ganze Reihe von solchen Dynamiken, ja, auch des Nichtwissens sozusagen oder auch des Missverstehens. Und dann kam auch noch dazu, dass zu diesem Zeitpunkt ich auch noch der Präsident, der Vorsitzende der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie war, die dann Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik sich zu dieser später entwickelt hat, also der Fachgesellschaft, der medizinischen Fachgesellschaft dieses Gebietes. Und da habe ich gemerkt, dass wir in verschiedenster Weise missverstanden werden. Es war ein neues Psychologengesetz, ante portas, das dann nicht so umgesetzt wurde, sondern anders, dass die Psychiatrie also eigentlich unter Kuratel gestellt hätte, nämlich jetzt das Fach Psychiatrie, und das zu ganz komischen Verwicklungen geführt hätte. Also mir schien es auch notwendig zu erklären, was macht Psychologie, was macht Psychotherapie, was macht Psychiatrie, was machen die drei alle gemeinsam, alle diese Dinge. Und im Sinne dessens war ich sozusagen gewillt, mich da wirklich eingehend mit einem Buchschreiben zu beschäftigen. Und dann kam halt der Michi Horowitz dazu, der gesagt hat, eigentlich sollte man ein Buch schreiben darüber, was es so alles in der Psyche und auch in der Psychiatrie und so weiter gibt und was es auch an Therapien gibt. Ja, und kam mit dieser Idee, das gemeinsam zu machen. Und diese Idee fand ich gut. Und dann war er derjenige, der mich immer wieder daran erinnert hat, dass man verständlich bleiben soll und nicht allzu viel Fachchinesisch verwenden soll, womit er zweifellos recht hat. Und dann war mir das wirklich ein großes Anliegen, etwas im Sinne der Aufklärung eigentlich, in Wirklichkeit im Sinne der Aufklärung beizutragen zu dem großen Kompendium, das man eben das weite Land der Seele nennen kann. Der Titel ist uns durch Zufall sozusagen in die Hände gespielt worden. Es mag schon sein, dass ich da, also natürlich gibt es Assoziationen zu Schnitzler, ist klar, aber es ist, muss ich kurz dazu sagen, also die Problematiken, die Schnitzler im weiten Land beschreibt, sind die Problematiken der Wiener High Society in der Zeit knapp vor dem Ersten Weltkrieg. Zum Teil war das auch das Publikum von Sigmund Freud. Ganz so ist das Buch von Michael Horowitz und mir nicht gemeint. Das ist eher ein also wir meinen das schon für wesentlich, ja, größere, umfangreichere Bevölkerungsschichten und nicht nur für diese schmale Schicht mit sehr spezifischen Problemen. Abgesehen davon gibt es von Schnitzler einiges, was ich im Leutnant Gustl oder dergleichen, wo es auch um andere Gesellschaftsschichten geht. Aber im weiten Land ist das schon eine sehr spezifische Schicht und eine spezifische Schichtproblematik auch bis zu einem gewissen Grad. Aber im weiten Land kommt es, glaube ich, irgendwann einmal vor, dass die Seele ein weites Land ist. Und daher, als Wiener, ist man dann halt auch bald vielleicht bei diesem Titel. Und es ist ja auch so, dass die Seele ein weites Land ist und dass es hier viele Möglichkeiten auch des Verirrens gibt und auch viele Möglichkeiten der Schwierigkeit, aber auch viele Möglichkeiten der Gesundung. Letztlich schien es mir auch sehr wichtig, dass es auch ganz stark in diesem Buch geht darum, was man machen kann. Ja, auch darum geht, was es für Möglichkeiten gibt, sich aus einer psychischen, aus einer seelischen Schwierigkeit wieder zu befreien, aus der wieder herauszukommen und wieder zu gesunden oder vielleicht sogar neue Gleichgewichte zu finden. Also das war sozusagen der Hintergrund, auf dem das geschehen ist. Ich habe dann zwei Jahre später noch ein zweites Buch gemeinsam mit dem Michael Horowitz geschrieben, nämlich das Buch Angst. Erkennen, verstehen, überwinden. Im Angstbuch habe ich das noch wesentlich mehr mit Patienten von mir abgesprochen, ob sie das, auch die Geschichten, die ich gebracht habe, ob sie das gut finden, dass das so ist, ob das entängstigt. Ich habe speziell mit Angstpatienten besprochen. Das habe ich im weiten Land der Seele auch ein wenig getan, weil es auch etliche Beispiele drinnen gibt. Und es war mir sehr wichtig, was Betroffene dazu meinen. Und das wird es mir immer bleiben, dass mir das wichtig ist. Jetzt noch vielleicht ganz zum Abschluss meiner Einleitung. Eine der Seltsamkeiten, die ich immer wieder vorgefunden habe, ist, die unglaubliche Erschütterung von einer Gruppe X, wenn ein Mitglied dieser Gruppe X, die Gruppe kann sein eine Familie oder eine Großfamilie, kann von mir aus auch sein ein Fußballverein oder was auch immer, ja, zu der Erkenntnis gelangt, dass ein Mitglied dieser Gruppe psychisch krank ist. Und zwar definitiv krank ist. Und das ist etwas, was insofern bemerkenswert ist, weil psychische Erkrankungen alles andere selten sind. Es war mir auch wirklich wichtig, das in dem Buch darzulegen, dass das sehr häufige Erkrankungen sind. Im Grunde sind psychische Erkrankungen ungefähr ein Drittel so häufig wie sogenannte körperliche Erkrankungen, wie weit man das auch immer voneinander trennen will oder kann oder soll. Also in Wahrheit ist es nichts Seltenes. Ja, und das ist eine der ganz wichtigen Botschaften auch dieses Buches, aber überhaupt auch eine der wichtigen Botschaften, die ich zu bringen habe, und nicht nur ich, auch viele andere, die sich auf dem Sektor auskennen. Innerhalb eines Jahres, innerhalb eines Kalenderjahres, und ich rede jetzt von Vor-Corona-Zeiten, sind ungefähr 30% der Menschen im westlichen Europa, wahrscheinlich jeden Staates, zumindest der mitteleuropäischen und nordeuropäischen Staaten, ungefähr 30% sind leicht, mittel oder schwer von einer psychischen Erkrankung betroffen. Innerhalb eines Jahres. Das heißt nicht, dass im nächsten Jahr die gleichen etwa 30%, sagen wir ungefähr ein Drittel, nehmen wir es so, also ungefähr das gleiche Drittel wieder betroffen ist. Weil von diesem Drittel, das erkrankt war im Jahr X, sind dann auch im Jahr Y wieder viele gesundet. Dann kommen aber wieder neue dazu. Ja? Und in Wirklichkeit ist es so, dass wahrscheinlich zumindest mehr als die Hälfte der Menschen, wenn nicht noch weit mehr, zumindest einmal in ihrem Leben eine hoffentlich vorübergehende Phase einer psychischen Erkrankung hat. Was nicht heißt, dass jede dieser Phasen überhaupt behandelt werden muss. Das bedeutet das nicht. Aber das bedeutet, dass es alles andere als selten ist. Alles andere als selten. Und dass wir unsere Gesundheitssysteme dann auch viel mehr noch ausrichten müssen, dass das ein Faktor ist, den wir viel zu wenig bedenken. Es ist einige Jahre vorher, gar nicht so viele Jahre vorher, ich glaube 2012, ein Buch von Byung-Chul Han, das ist ein zeitgeistiger Philosoph, der moderner deutscher Philosoph, ursprünglich aus Korea stammend, aus Südkorea stammend, an der Uni Berlin lehrend und arbeitend und schreibt einige Bücher und hat auch ein Buch geschrieben, die Müdigkeitsgesellschaft und auch später ein Buch, die Angstgesellschaft. Und der Byung-Chul Han hat damals in seinen 2010, 11, 12 erschienenen Werken gemeint, dass die Zeit vorbei ist für große infektiologische Erkrankungen, sondern das, was sozusagen pandemisch durch die Welt zieht, sozusagen die Summe der psychischen Erkrankungen oder Beschwerden ist. Damit hat er nicht ganz Unrecht gehabt, nicht nur. Allerdings haben wir das offenbar sehr unterschätzt, was es auch an virologischen Möglichkeiten gibt. Und außerdem Bill Gates, glaube ich, haben das die allerwenigsten so antizipiert. Aber Faktum ist, vor dieser Corona-Krise, die mit Sicherheit auch eine psychische Alteration schon jetzt macht und auch nach sich ziehen wird. In welcher Weise sie das genau tun wird, das ist schwer antizipierbar. Aber dass es jedenfalls der Fall ist, ist jetzt schon klar. Aber vor dieser Krise sind Dinge wie reales Burnout, wie Borderline, wie Suchterkrankungen, vor allem auch die nichtstofflichen Süchte, wie Angsterkrankungen und Depressionen auch sozusagen ein Stück weit epidemisch gewesen. Ich will das jetzt nicht dramatisieren, aber es war in Summe alles viel häufiger, als man glaubt. Und im Übrigen ist es für die Betroffenen eine riesen Erleichterung, wenn sie wissen, das ist gar nicht so selten. Ja? Es macht es wesentlich leichter, selbst zu akzeptieren, wenn man weiß, dass das, wenn die gesellschaftliche Haltung ist, dass es das eben auch gibt und dass das alles andere als als die spezifische absurde Rarität an Problemen wäre. So, damit schließe ich jetzt einmal meine einleitenden Worte und freue mich im Weiteren auf alles, was es an Fragen und an Interaktion mit der Sandra Frauenberg gibt. Danke.
Ja, vielen Dank. Dankeschön. Danke für diese Einleitung. Du hast zu Beginn angesprochen, dass es dir auch wichtig war und dass Horowitz dich auch darauf aufmerksam gemacht hat. Wir müssen das in einer Sprache schreiben, in der uns alle verstehen. Und ich glaube, dein Anspruch war dann sehr wohl, sehr aufklärend, aber auch definierend zu wirken. Und ich habe mehrfach jetzt schon von dir erlebt, dass du einen großen Wert darauf legst, dass wir eine Unterteilung in Soma und Psyche, also dass du das absurd findest, ja, weil ja immer der ganze Mensch leidet. Und du gehst aber auch her, das hast du vorher auch angesprochen, mit dem Anspruch, dass du sagst, okay, wir müssen die Dinge auch ein bisschen auseinanderhalten und müssen schauen, was definiert denn da jetzt was genau? Du sagst zum Beispiel, Psychiatrie bedeutet Seelenheilkunde, Psychologie bedeutet Seelenkunde und Psychotherapie bedeutet Seelenbehandlung. Da gehst du ja her und sozusagen sortierst sehr wohl wieder deine Schaffensgruppe der Psychobearbeitung auf. Warum? Also wir suchen was ganzheitlich, aber wir gehen dann in der Betrachtung oder in der Behandlung doch wiederum in die Unterteilung. Kannst du uns das erklären?
Naja, das hat ein Stück weit damit zu tun, dass das auch wichtig ist, das ein Stück weit das auseinanderhalten zu können, damit man weiß, was man erwarten kann. Ja, damit man weiß, was der jeweilige Bereich erbringen kann. Ja. Beispielsweise sind auch sehr unterschiedliche Studienarten oder sehr unterschiedliche Studienrichtungen. Ja. Im Psychologiestudium erfährt man zum Beispiel ungleich mehr über Verfahren wie Statistik, sage ich jetzt zum Beispiel mal. Davon verstehen Mediziner und Psychiater sind Mediziner, es ist ein medizinisches Fach, ist eines der medizinischen Fächer, ungleich weniger als Psychologen. Psychologie ist Seelenkunde, auch Seelenkunde der Wirtschaftspsychologie oder Seelenkunde, sozusagen die Kunde der verschiedensten Formen der Anwendung psychologischen Wissens. Ja? Also ich würde sogar auch so weit gehen und sagen, viele Formen üblicher psychischer Prozesse sind zumindest jetzt außerhalb dessen, dass es Erkrankungen wären, in der Psychologie wesentlich beschriebener und bekannter als in der Psychiatrie, beispielsweise in der Psychiatrie. Die Psychiatrie wiederum, die man heute auch mit der neuen Fachdimension sehr schwer von der Psychotherapie trennen kann, ja. Aber die Psychiatrie ist ein definitiv medizinisches Fach, ist ein Teilgebiet. Also das ist auch wichtig zu wissen, dass die Psychiater alle miteinander ein Medizinstudium gemacht haben und dann auch, mein Gott, meine Generation hat noch Gegenfächer gemacht mit interner Medizin und Neurologie. Übrigens Bereiche, wo man viele Menschen mit psychischen Erkrankungen sieht, auch in der internen Neurologie. Und natürlich ist es dann auch ein Bereich, wo es zum Teil auch um körperkranke Menschen geht mit psychischen Phänomenen aller Art. Ja. Etwas, was beispielsweise in der Psychotherapie, was ein in Österreich sehr breites Feld verschiedenster Psychotherapieformen ist, gar nicht so sehr jetzt die Thematik ist und auch gar nicht so sehr die Kundigkeit ist, wenn jemand welche körperliche Erkrankung auch immer hat und dabei welche psychische Problematik oder Symptomatik auch immer. Und Psychotherapie, wie gesagt, ist ein ziemlich losgelöstes Element davon. In Österreich sehr spezifisch, weil für viel breitere Gruppen möglich zu erlernen. In anderen Ländern ist es ausschließlich Ärzten und Psychologen vorbehalten, eine Psychotherapieausbildung nur zusätzlich zu machen. In Österreich ist es wesentlich breiter aufgestellt mit einer sehr großen, also mit der weltweit größten Vielfalt an Methoden, was bei wirklich Schwerkranken eine bisschen heikle Angelegenheit ist, weil da sollte schon die jeweilige Psychotherapiemethode auch auf die jeweilige Erkrankungsform ein Stück weit abgestimmt sein. Und das gibt es ja. Also es ist wichtig, das ein Stück weit auseinanderzuhalten, damit man weiß, was ist zu erwarten von den jeweiligen Expertinnen und Experten. Ja? Also zum Beispiel ist zu erwarten, dass jemand aus der Psychologie oder auch aus der Psychotherapie, wenn es jetzt nicht ein Mediziner ist, von mir aus irgendeinen Laborbefund oder ein Hirnbild von einem MRT oder sowas interpretieren kann, das wird nicht unbedingt sinnvoll sein. Andererseits verstehen zum Beispiel Psychologen von einer ganzen Reihe von psychologischen Tests wesentlich mehr als vielfach das sind bei den Medizinern wiederum ausgeprägt ist. Und zum Dritten ist es so, dass Menschen, die psychotherapeutisch unterwegs sind, zum Beispiel Paartherapeuten, ich nehme die jetzt heraus, oder ja, auch systemische Therapeuten, aber zum Beispiel die gewohnt sind, mit Familien zu arbeiten, haben da wirklich eine hochspezifische Kundigkeit. Aber da geht es ja nicht um eine Krankheit vielleicht, wenn man mit einer Familie arbeitet, sondern geht es vielleicht um eine Dynamik einer Familie, um das einmal nur so ein bisschen so zu umschreiben. Ja? Also da mache ich jetzt einen Punkt, weil jetzt will ich es nicht wieder durcheinander wirbeln.
Okay, danke. Eines der Modewörter in der Pandemie ist die Resilienz. Ich bin mir ziemlich sicher, es haben viele Menschen sich am Anfang gefragt, okay, unsere Seele, was macht unsere Seele resilient oder beziehungsweise wie resilient ist unsere Seele tatsächlich? Und das war jetzt gerade in der Pandemie dann eine große Frage, ja, wie können wir uns da auch gesund halten, widerstandsfähig halten? Unsere Seele widerstandsfähig halten.
Ja, das bleibt auch weiterhin ein wichtiges Thema, ohne jede Frage. Ja. Aber vielleicht grundsätzlich zum Begriff der Resilienz. Zum Teil versteht man darunter ja die körperliche Resilienz. Hier wird es überhaupt ganz speziell. Hier ist ganz speziell das Körperliche nicht vom Psychischen zu trennen. Hier bringt die Unterscheidung von Psyche und Soma ganz besonders wenig. Weil der körperliche Zustand auf dem psychischen abfärbt oder respektive das eine mit dem anderen verbunden ist und umgekehrt genauso vice versa. Aber was meint der Begriff der Resilienz? Er meint Widerstandsfähigkeit gegen widrige Umstände. Ich sage es jetzt einmal ganz allgemein, widrige Umstände. Und wortwörtlich kann man es auch mit so quasi abprallen übersetzen. Also wie wenn ein widriger Umstand an uns abprallen würde. Ja, sei es jetzt, dass der widrige Umstand etwas ist, was uns besonders belastet, sei es, dass der widrige Umstand etwas ist, was auch eine besondere Anstrengung ist oder dergleichen. Es gibt eine Menge Resilienzforschung. In der Resilienzforschung ist die Psychologie eindeutig vor der Psychiatrie. Also das ist eindeutig eine Domäne der Psychologie, auch ein Stück weit der Psychotherapie. Aber für mich überraschend, in der jetzigen Situation, wo Resilienz ja wirklich für uns alle notwendig ist, wichtig ist, es ist sonst auch wichtig, aber jetzt vielleicht noch mehr als sonst, weil es spezifisch bedrängende Umstände sind, geschieht eigentlich sehr weniges, was resilienzfördernd ist. Und wenn ich jetzt versuche, aus den mir bekannten Ergebnissen verdichtet zusammenzufassen, dann ist einer der allerwichtigsten Punkte, der uns gesund erhält, jetzt im Sinne des Krankmachende prallt ab. Und ich meine jetzt nicht unmittelbar das Virus, sondern ich meine jetzt schon eher im Größeren, prallt ab. Dann ist es der Umstand, dass wir soziale Beziehungen haben. Das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste. Ja? Der Social Airbag ist das, was uns am meisten schützt. Oder was uns am meisten in der Resilienz unterstützt. Nehmen wir es jetzt einmal so. Und übrigens ist auch gerade das der Punkt, der bei Corona so unglaublich schwierig ist. Weil wir haben verschiedenste Rituale und verschiedenste Formen, nicht nur von Ritualen, sondern in uns wirklich primär angelegten Verhaltensweisen, wie wir diesen sozialen Airbag sozusagen, wie wir unsere sozialen, ja, uns wichtigen Menschen, wie wir mit denen umgehen, wie nah wir mit denen sind. Und das macht es ja wirklich so unglaublich schwierig, weil zum Teil dazu auch eine körperliche Nähe insofern notwendig ist, weil es zumindest viel leichter macht. Also wie hält man soziale Nähe bei körperlicher Distanz? Das ist Das ist die große Challenge. Ja. Vielleicht eins noch, das ist jetzt ein bisschen sehr spontan, aber es fällt mir gerade ein heute. Es gibt eine sehr große Resilienzuntersuchung, auf die dann immer wieder hingewiesen wird. Da ist eine Hawaii-Insel, nämlich Kauai oder so ähnlich, spricht sie die, glaube ich, aus, vor vielen Jahrzehnten ein ganzer Jahrgang untersucht worden und 40 Jahre nachuntersucht. Die Kinder dieses Jahrgangs 40 Jahre nachuntersucht. Und man stellt sich jetzt wahrscheinlich Hawaii aus unserer Sicht da als alles sehr leibend und so weiter vor. Nein, das war nicht der Fall, sondern dort gibt es jede Menge Problematik von Armut über Arbeitslosigkeit, über psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen, alles. Ja. Okay, und die untersucht, und das waren mehrere hundert, ich glaube über 600 Kinder über die Jahrzehnte, da hat sich herausgestellt, dass es eine Gruppe von circa ein Drittel gibt, die sich als besonders resilient gegenüber diesen schwierigen Umständen erwiesen haben. Und der Faktor, der für alle diese Jugend, also diese dann schon älter geworden, dieses Jahrgangs wahrscheinlich der wesentlichste Faktor war, dass sie resilient waren, war, dass die einen significant other gehabt haben. Dass die jemanden gehabt haben, der eine wichtige Bezugsperson für sie war. Nicht immer die Eltern, bei weitem nicht. Die waren oft krank, aber eine wichtige Bezugsperson, die sie in ihrem Aufwachsen und auch noch danach begleitet hat. Ja? Und zu der es eine gute und tragfähige Beziehung gab. Das ist sozusagen der größte gemeinsame Faktor, der gefunden worden ist. Und das sollte uns, glaube ich, auch für die jetzige Situation zu denken geben. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir soziale Beziehungen brauchen und auf die schauen sollen.
Dankeschön. Gestern war Weltfrauentag, also möchte ich jetzt eine Frau einbringen in meine Frage. Allen Frauen, denk mal, einen Tag danach darf man das noch, Brot und Rosen, alles Gute zum Weltfrauentag wünschen. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass unsere Gesellschaft, und du hast das gerade beschrieben, aufgrund der Pandemie mit sehr vielen Überwerfungen, verunsichernden Überwerfungen konfrontiert ist. Und die Frau, auf die ich jetzt hinleiten möchte, ist Siri Hustvedt. Also abgesehen davon, dass ich mir denke, dass sie eine großartige Schriftstellerin ist sie ja auch eine, die sich sehr brillant auseinandergesetzt hat, erforscht hat, Gehirn und Geist. Du selbst hast vorher gerade angesprochen, dass es dir immer wichtig ist, auch sozusagen wirklich Betroffene mit einzubinden in deine Bücher und anhand von Personen und ihren Erfahrungen und den Erlebnissen auch zu beschreiben, worauf du hinaus möchtest oder was Dinge einfach gut erklärt. Und Siri Hustvedt hat ein Buch geschrieben, das mich sehr berührt hat, nämlich Die zitternde Frau. Da geht es darum, dass sie nach dem Tod ihres Vaters im Rahmen eines Vortrags auf einmal zusammenbricht und eben beginnt zu zittern und keine Erklärung dafür hat und dann beginnt das zu erforschen. Aber worauf möchte ich jetzt wirklich hinaus? Es geht darum, dass sie sozusagen sagt, es gibt eigentlich, sie stellt dann fest in dieser zitternden Frau, dass es klare Gesetze von Ursache und Wirkung gibt in einem komplexen Wechselspiel von Geist, Psyche und Körper. Also das gibt es nicht, Entschuldigung. Ja? Also es gibt keine wirkliche Erklärung für Ursache und Wirkung und wir erkennen das auch so schwer. Und die Frage ist, ob diese psychische Disposition gerade auch von uns modernen Menschen auch wirklich noch immer so schwer zu erforschen ist. Mhm. Dein Forschungsgebiet.
Naja, die Seele ist ein weites Land.
Ja.
Wenn ich Sie richtig verstehe, was Sie damit sagen will, ist, dass die monokausale Ableitung von irgendetwas, ja, dass die nicht richtig sein kann, weil das Wechselspiel einfach von ja, Körper, Geist, Seele, auch von Innenwelt und Umwelt viel zu komplex ist. Ich denke, dass sie damit recht hat, vielleicht mit Ausnahme einiger ganz wirklich, wie Sie sagen, monokausaler oder relativ leicht monokausal ableitbarer Dinge. Also, was ich Menschen, die in ihren Kindesjahren von einem Hund beispielsweise gebissen und von dem ziemlich malträtiert worden sind oder dergleichen, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch später Angst vor Hunden haben. Ja, also das gibt es zum Beispiel tatsächlich. Und das müssen deswegen keineswegs ängstliche Menschen sein, auch gar nicht einmal angstbereite, aber das kommt darauf an, wie gut es dann, also kommt darauf an, was passiert ist und auch wie gut es sozusagen aufgearbeitet wurde, aber da kann dann schon wirklich die Kausalität eine relativ einfache sein. Ja. Aber ansonsten stimmt es mit dem, was ich jetzt noch bald 35, 36 Jahre Psychiatrie sagen darf, auch überein, dass es ist nicht so, dass eines exakt genau das andere bewirkt und dass es da nicht jede Menge an Wechselspiel gäbe. Das Wechselspiel eröffnet aber auch die Möglichkeiten der Veränderung.
Okay, also das heißt, wir haben diese Ursache und Wirkung, Erklärung, die wir ja oft so suchen, nicht? Was löst das eine aus? Ja, die ist nicht so einfach. Ja. In Beispielen, wie du sie jetzt gerade gebracht hast, durchaus natürlich möglich, aber an sich nicht so einfach. Und ich glaube, etwas, wo viel Verwirrung auch da ist und wo Menschen auch oft Unsicherheit haben in der Definition, auch für sich selber, ist das weite Land der Seele der Depression. Und darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Du hast vorher gerade dieses statistische Beispiel vom Robert-Koch-Institut gebracht, dass es so ist, dass innerhalb eines Jahres 10% der Menschen eben erkranken und dass die wieder gesunden und dass dann wieder welche erkranken und dass nicht immer dieselben sein müssen. Und das bedeutet, da spielt sich natürlich in der Seelenlandschaft dieser Welt, unserer Stadt zum Beispiel hier, unglaublich viel ab. Trotzdem ist es ja immer noch ein Tabuthema. Also erstens einmal volksmundlich wird es oft natürlich falsch verwendet und man hat gleich mal eine Depression oder es ist gleich jemand einmal depressiv. Aber auf der anderen Seite ist es schon noch so ein starkes Tabuthema. Und in diesem Buch sparst du nicht mit Beispielen von prominenten Persönlichkeiten, die Depressionen hatten oder haben. Da habe ich mir die Frage gestellt, ist es ein Vehikel, um aus diesem Tabuthema rauszukommen, indem man diese VIPs, die dann sagen, ja, ich hatte das, ja, auch vor den Vorhang holt? Ist das ein gutes Mittel? Du führst da an von Gwyneth Paltrow über Catherine Zeta-Jones oder auch Robin Williams, also ganz, ganz viele, ganz verschiedene Persönlichkeiten.
Ja. Ich glaube das und ich hoffe, dass das eine Möglichkeit ist, ja, letztlich zu entstigmatisieren, ja, weil damit schon auch klar wird, dass Menschen, die diese oder jene Erkrankung haben, beispielsweise nehmen wir jetzt die Catherine Zeta-Jones, die das ja auch outet, die ja ganz offen damit umgeht, dass sie eine bipolare Erkrankung hat, also manisch-depressiv hat man früher dazu gesagt, damit wird dann schon auch irgendwie vielleicht für jemand eben nicht so bekannt, nicht so berühmten, es leichter zu verstehen oder vielleicht auch leichter auszuhalten, dass man selber auch betroffen ist, weil damit klar wird, dass also ein erheblicher Teil der psychischen Erkrankungen, im Grunde alle, machen vor keiner Gesellschaftsschicht Halt und dergleichen. Und damit vielleicht wirklich also ein großer Schritt in Richtung weg vom Stigma gelingen kann. Vielleicht noch etwas, was ich jetzt erst noch von vorher noch nachholen will, ja, also auch von mir herzliche Gratulation zum Frauentag mit einem Tag Verspätung. Und der Gedanke, dass Dinge nicht so binär, sozusagen so monokausal sind, das ist etwas, wo ich mir sicher bin, dass es von großem Belang ist, dass Frauen sich in die internationale Diskussion verschiedenster Phänomene einbringen. Ja, und ansonsten wird das alles sehr unidirektional, was bei Männern oft der Fall ist. Zurück zu deiner Frage von vorhin. Also ich glaube, dass in dem Moment, wo man darstellen kann, dass sehr berühmte und auch wohl bekannte und von vielen geschätzte Menschen auch psychisch krank waren oder sind, dann kann das schon einen Beitrag dazu liefern, den ganzen Bereich zu entstigmatisieren. Das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass es eine Rolle spielt, wenn es um Bagatellgeschichten ging. Ja, ich habe mich auch vor Zahnstochern gefurchten. Das ist heute für wirklich nicht relevant. Aber wenn Menschen wirklich deutlich an einer Erkrankung gelitten haben, betroffen waren und das outen, dann das generell bringen Outings etwas in Richtung antistigmatischer Arbeit, glaube ich. Gibt es auch Belege dafür, dass es so ist?
Wenn wir über die Identitätsentwicklung von Menschen reden, dann kommen wir ja immer auf diese existenziellen Fragen, so was macht uns zu dem, was wir eigentlich sind, und auch woher haben wir unsere Bewältigungsmechanismen? Wenn du gerade sagst, wir sollen uns einbringen, wir sollen Bewältigungsstrategien auch miteinander entwickeln, dann finde ich sehr spannend, in dem Kapitel der Persönlichkeitsstörungen schreibst du die Frage, ich bin, ich weiß nicht wer. Also es ist sozusagen auf der einen Seite die Frage, so, was macht mich zu dem, was ich bin und wer ich bin? Und auf der anderen Seite ist gerade diese Frage oft unbeantwortet oder wahrscheinlich die große Herausforderung im Zusammenhang mit Persönlichkeitsstörungen, wenn es darum geht, zu beantworten, wer bin ich eigentlich? Ich bin, ich weiß nicht wer. Könnten wir einmal dieses Feld der Persönlichkeitsstörungen noch einmal mit dir gemeinsam sozusagen genauer anschauen und da auch gemeinsam drauf zu schauen, welche Erfahrungen du da gemacht hast, beziehungsweise was auch da deine Aussage in diesem Buch war?
Ja, ein Teil der Aussage oder wesentlicher Teil der Aussage ist, dass auch Persönlichkeitsstörungen sehr unterschiedlich sein können. Es gibt ja darunter wirklich sehr, sehr unterschiedliche Varianten. Und ganz generell ist der Bereich der Persönlichkeitsstörungen besonders schwieriger, weil es unglaublich viele fließende Übergänge gibt. Das muss man schon feststellen, und weil die Definition, ab wann ist es dann tatsächlich eine Persönlichkeitsstörung X, zum Beispiel eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, wenn man an einen vergangenen Präsidenten in Amerika denkt, das kann dann schon sehr schwierig werden. Ob ist es jetzt tatsächlich so ein störungswertig oder so. Mich interessiert bei Persönlichkeitsstörungen eigentlich immer, ob es krankheitswertig ist. Der wesentliche Punkt ist, ob es krankheitswertig ist. Ob es jetzt störungswertig ist, ist eine Geschichte. Aber ob es krankheitswertig ist oder nicht, heißt, dass es bedeutet ja, dass es Menschen in ihrem Leben behindert, dass es ihnen Schwierigkeiten macht, sich so zu entwickeln, wie sie tun könnten, wenn sie nicht krank wären. Ja. Und zu dieser, ich bin, ich weiß nicht wer, ich komme, ich weiß nicht woher, etc., zu dieser Form der Identitätsschwierigkeit bei Persönlichkeitsstörungen, fast ist es eher ein Stück weit beim Neurotizismus der Fall. Das ist schon etwas, was bei Persönlichkeitsstörungen recht weit verbreitet ist, nicht nur bei denen. Die Grund, also sich in der eigenen Identität nicht sicher zu sein und da keine klare Struktur zu haben, heißt noch lange nicht, eine Persönlichkeitsstörung zu haben. Aber üblicherweise wissen Menschen beim bestimmten Alter, wofür sie stehen, was ihnen wichtig ist, was sie ausmacht, was ihre Anliegen sind und was sie möchten. Und Menschen, die das alles nicht wissen und so völlig dahinschwimmen, sind in manchen Persönlichkeitsstörungsformen, also in allen, die mit emotionaler Instabilität zu tun haben, natürlich haben die das ziemlich gehäuft. Ja, es kann dann auch ein großes Problem mit sich bringen oder viele große Probleme mit sich bringen. Ja, ich würde es einmal dabei belassen, weil es dann sehr schwierig wird zu sagen, was ist jetzt einfach nur eine Tendenz oder was ist schon wirklich Erkrankung.
Ich würde das ganz gerne in Verbindung bringen mit deiner Antwort von vorhin, wo du auch noch einmal über den sozialen Airbag gesprochen hast und über diese notwendige physische Distanz, die keine soziale Distanz sein soll. Wenn wir jetzt auf diese Persönlichkeitsstörungen schauen und auf die Beschreibung, die du jetzt hier gerade getroffen hast, und wir reden von diesem, viel zu oft reden wir vom Social Distancing und meinen ja eigentlich dieses Physical Distancing, dann erleben wir jetzt durch diese Pandemie eigentlich eine Generation des Abstandhaltens. Und ich frage mich, was macht das mit dieser Generation? Ist das die Generation der antisozialen Persönlichkeitsstörungen in der Zukunft?
Das hoffe ich nicht und es wird natürlich auch darauf ankommen, was wir dieser Generation an Support geben können und auch was diese Generation selbst an Möglichkeiten entwickelt und wie wir dieser Generation auch Möglichkeiten anbieten können. Das muss man schon sagen, ja. Aber meine größere Sorge, Sandra, ist zumindest jetzt im Moment, also andersrum, habe ich die große Sorge, dass das eine Generation von antisozialen Persönlichkeiten werden wird. Nein, die habe ich nicht so sehr. Die antisoziale Persönlichkeitsstörung hat, glaube ich, eine andere Quelle, als dass keine soziale Auseinandersetzung haben. Meine größere Sorge ist, dass diese Generation vermehrt Angst und Depression haben wird. Das ist meine große Sorge. Und im Moment ist davon auch schon etwas zu bemerken. Es ist so, dass die Umfragewerte bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen wirklich schlechte Werte erbringen. Also wirklich dramatisch hohe Ratings im Bereich Angst und Depression oder Depressivität. Ja, nehmen wir es jetzt vielleicht einmal so. Und das sehe ich mit großer Sorge, weil wenn das über einen längeren Zeitraum besteht, dann ist es auch etwas, was leichter wieder auslösbar ist, zum Beispiel Depressivität oder eben Angst oder Angsterkrankungen. Ja? Die antisoziale Persönlichkeit ist etwas, was relativ selten ist und wo sich die Wissenschaft völlig darüber im Unklaren ist, wie es zu der kommt, weil die zum Teil wirklich sehr massiv ist und zum Teil könnte es auch sein, dass das mit extremen Traumatisierungen in der Kindheit zu tun hat. Ja? Zum Teil ist es völlig rätselhaft, was dazu eigentlich führt. Ja?
Weil es so gut dazu passt, Stefan Döring sagt, man kann seine Kindheit nicht abschaffen, aber man kann sie verarbeiten und an einen Platz stellen, wo sie einen nicht mehr beeinträchtigt. Wie siehst du das? Kann man sich von einer schrecklichen Kindheit befreien und ein arbeits- und durchaus liebensfähiger Mensch werden?
Das kann man und das kann man in vielen Therapien auch erlernen. Respektive, das kann einem gelingen im Rahmen einer Therapie, weil der Stefan Döring steht ja auch als Ziel der Therapie ein Stück weit da. Ja, man kann es nicht ungeschehen machen, aber es ist ein sehr schöner Satz, dass das sozusagen sich im Zimmer des Menschen irgendwo befindet, aber dass es einem nicht stört. Ja. Ich glaube nur, wenn es ganz schwere Traumatisierungen sind, wirklich ganz, ganz schwere Traumatisierungen, und es gibt solche, dann muss einmal klar sein, dass diese Menschen, die Seele dieser Menschen dermaßen große Verletzungen erfahren hat, dass das auch seine Grenzen haben kann in den Möglichkeiten. Aber zu einem überwiegenden Teil pflichte ich diesem sehr schönen Satz von Stefan Döring bei.
Dann möchte ich jetzt mit dir noch einmal auf die Lebensspanne schauen, unsere Lebensspannen, die ja von ganz unterschiedlichen Belastungen geprägt ist in den unterschiedlichen Lebensaltern. Auf der einen Seite geschichtliche, gesellschaftliche, soziale Belastungen, auf der anderen Seite auch so die klassischen Lebensentwicklungen, wo du vielleicht zuerst den Druck hast zu lernen und dann den Druck hast, am Arbeitsmarkt zu bestehen, dann den Druck auch erlebst, zum Beispiel der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, dann auf der anderen Seite natürlich auch immer diesen existenziellen Druck erlebst, wo es darum geht, dass du dich versorgen kannst, dass du vielleicht auch deine Lieben versorgen kannst. Das alles sind ja unterschiedlichste Belastungen in unserer Lebensspanne. Und du selbst sagst ja auch, aus der Nähe betrachtet ist eigentlich niemand normal. Der Manfred Lütz, der auch immer wieder in deinem Buch zu Wort kommt und auch das Vorspiel zu diesem Buch geliefert hat, der zitiert euch im Sinne von: Oft sind nicht die Verrückten, sondern die irre Normalen das Problem. Ja, was findest du beängstigend an normal?
Ich weiche jetzt ein bisschen aus und zitiere nochmal den Manfred Lütz, der spricht dann von Normopathen. Ja? Und der hat auch ein recht ein witziges Buch geschrieben, absoluten Bestseller im Übrigen, Irre. Wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen. die Art und Weise, wie Normopathen, jetzt im Sinne von Manfred Lütz, ist natürlich keine diagnostische Entität, Normopathen, die für gemeinhin für normal gehalten werden oder eine Form der Normalität prägen oder eine Normalität formulieren, sage ich jetzt einmal, die eigentlich nicht menschlich ist, die nicht menschenfreundlich ist und die nicht, wie soll ich sagen, die auch den zukünftigen Entwicklungen der Menschheit nicht Rechnung trägt oder dergleichen. Das ist etwas, was man schon Sorge macht an sogenannten Normalen. Ja? Und da müssen wir überhaupt den Normalitätsbegriff hinterfragen. Nur weil etwas zu einer bestimmten Zeit normal ist oder als normal gilt, heißt ja noch lange nicht, dass das 10 Jahre später so gilt und heißt schon gar nicht, dass es richtig ist. Also ja, in diesem Zusammenhang bereitet mir der Normalitätsbegriff oder das etwas für normal halten, eine ziemliche Schwierigkeit, das muss ich sagen, das gestehe ich. Ich bringe noch ein kurzes Beispiel zu den Normopathen. Es sind nicht psychisch Kranke, sondern es sind sozusagen psychisch gesunde Menschen, die Kriege produzieren. Ja? Der größte aller großen Auseinandersetzungen der Menschheit, ja, mit der Folge von Millionen Toten und von Elend und Verwüstung von ganzen Landstrichen, ja, ist in einem Darstellungsraum von Normalität passiert. Das ist ja nicht ohne. Ich sage jetzt nicht, dass die krank sind, bitte. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Ja, also das wäre ja schon wieder eine Vermischung es wäre schon wieder ein moralischer Krankheitsbegriff. Aber das, was sozusagen Normalität mit sich bringt an Schwierigkeiten, eben wie zum Beispiel Kriege, ist etwas Furchtbares. Ja? Und das ist etwas, was auch erschreckend ist.
Neue Rosen für die Welt, auch aus deinem Buch, durch die aktuelle Situation sind, und wenn du jetzt sagst, das Normale und du sprichst Krieg an, sind es ja natürlich auch andere Krisen, die uns massiv beschäftigen. Jetzt eben gerade die Pandemie, die ja auch natürlich Auswirkungen hat auf die Lebensentwürfe von Menschen. Viele Menschen wurden arbeitslos. Es gibt mittlerweile 500.000 Menschen, die arbeitslos sind in diesem Land, die natürlich dadurch in einen unglaublichen Konflikt auch kommen. Und du beschreibst, der Mensch braucht Perspektiven und vor allem er braucht etwas zu tun. Es geht weniger darum, warum es so ist, sondern vielmehr darum, dass es so ist. Denn wenn es nicht so ist, dass der Mensch etwas zu tun hat, am besten etwas Sinnvolles, dem er selbst Sinn gibt und eine Bedeutung zuordnen kann, dann hat das Konsequenzen. Und das beschreibst du im Zusammenhang damit, dass sozusagen Triebkonflikte sich natürlich auch im Laufe unserer Geschichte massiv verändert haben. Aber du fokussierst genau und gerade auf das Beispiel von arbeitslosen Menschen. Du hast vorher gesagt, es macht dir mehr Sorge, dass Menschen mehr Angst entwickeln, dass Menschen mehr Depressionen entwickeln. So wie es aussieht, müssen wir auch damit erwarten, dass es viel mehr Neurosen gibt, mit denen wir auch konfrontiert sein werden. Und die Frage, wo ich hinaus möchte, ist, wenn du sagst, okay, dieser Druck, der dadurch entsteht, ja, der hat Auswirkungen im Bereich Drogenkonsum, im Bereich der Kriminalität, im Bereich der Gewalt, auch bis hin zu den Suiziden, dann ist das etwas, wo wir jetzt noch immer ganz massiv damit beschäftigt sind, uns zu fragen, wie können wir bestmöglich impfen, wie können wir bestmöglich testen, wie können wir bestmöglich medizinisch gut versorgen. Aber diese Herausforderungen, die werden uns nachhaltig massiv beschäftigen. Und meine Frage geht jetzt nicht nur in die Richtung, dass du uns vielleicht in Bezug auf Neurosen hier auch noch einen Input gibst, sondern meine Bitte vielmehr geht auch dorthin, dass ich dich ersuchen möchte, es noch zu verbinden mit dem, was da in der Stadt Wien auch gerade in Griff genommen wird. Ich habe den Eindruck, dass die Wienerinnen und Wiener derzeit noch nicht wirklich gut greifen können, ja, was hier auch alles an Angeboten gesetzt wird von Seiten der Stadt, ja, um genau auch mit diesen Phänomenen gut handeln zu können, gut umgehen zu können, um eben auch das Schlimmste, nämlich viele depressive Menschen, viele Menschen mit Angstzuständen gut begleiten zu können, da auch Perspektiven anbieten zu können, weil du ja sagst, das ist das Wichtigste, was es braucht.
Das klassische Konzept der Neurose ist ein Triebkonflikt, ein Über-Ich-Es-Konflikt, also ein Konflikt zwischen dem, was uns die Moral sagt, dass wir tun sollten, und dem, was uns unser, und das ist ein wichtiger Begriff, Unbewusstes, nicht das Unterbewusste, sondern unser Unbewusstes oder unsere Triebe sozusagen, ja, was wir aufgrund unserer Triebe möchten. Also das ist da, es ist ein Konflikt zwischen diesen zwei Polen, ja. Das ist vielleicht der entscheidende Konflikt der Schnitzlerschen, der Fin de siècle Bürgertum und wirklich hohem Bürgertum, also wirklich Großbürgertum-Gesellschaft gewesen. Ich glaube, dass die Konflikte der Jetztzeit für die, auch damals wahrscheinlich für den Großteil der Bevölkerung, aber für den Großteil der Bevölkerung heute ganz sicher andere sind. Wir haben nicht so ein Sexualitätsverbot, wie es das in dieser Fin de siècle Gesellschaft gab, weil das halt durch verschiedenste Umstände zu diesem Zeitpunkt so war, und heute ist es sicher ein ganz großes Stück weit anders. Aber was wir haben als grundsätzlichen Konflikt ist, wozu sind wir in diesem Leben da? Was nicht Konflikt grundsätzlich, sondern es kann ein Konflikt sein oder es kann zu einem Konflikt führen, wenn wir den Eindruck haben, dass unser Leben im Grunde sinnlos ist. Und wenn die Pandemiesituation dazu führen sollte, was ich nicht glaube und schon gar nicht, also was ich auch nicht einmal wirklich befürchte, aber wovor ich trotzdem warne, ja, dass Menschen nichts zu tun haben, der jeder Tag wie der andere ist, von einem Prekariat sozusagen leben, weil sonst hat man ja da Massen an Menschen, die auch eine revolutionäre Kraft werden sozusagen, die sich das nicht fallen lassen. Wenn das der Fall ist, dann implodieren einfach große Teile der Gesellschaft. Ja, das ist ein sich in Resignation und in Belanglosigkeit ergeben. Ja, und das ist etwas, was in Teilen schon passieren kann. Ja, das ist das Gegenmittel dazu: Perspektive schaffen, ein großes Miteinander, Solidarität, einen sozusagen Neuaufbau der Gesellschaft. Ich will jetzt sagen Wiederaufbau, das klingt wie nach einem Weltkrieg. Aber einen Neuaufbau verschiedenster Formen des gesellschaftlichen Zusammenspiels, das als großen gemeinsamen Akt, das wäre sozusagen ein Gegenwurf, ja, und auch ein Gegenentwurf, ja. Und das ist etwas, was wir mit Sicherheit brauchen, weil so ganz so einfach werden die nächsten Jahre nicht werden, ja. Wir wissen alle, dass jetzt viele Menschen definitiv arbeitslos sind, etliche auch in Kurzarbeit und einfach nichts zu tun haben. Und das ist schon eine Situation, die uns dann in verschiedenste Triebkonflikte bringen kann und bringen wird. Und daher, ich kann nur den Appell an uns alle richten, gemeinsames Handeln, ins Handeln kommen, Aktivitäten setzen, miteinander gestalten, arbeiten, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ja, der es uns auch leichter macht oder viel besser möglich macht, dann Dinge zu genießen, eine Zeit der Ruhe zu genießen. Ich sehe das jetzt, ich bin da durchaus auch im Austausch gelegentlich mit Kollegen aus den benachbarten Ländern, dass es wirklich ganz wichtig sein wird, eine gemeinsame Aufgabe als Gesellschaft sozusagen zu entwickeln. Ja? Und in der halt dann jeder so seinem Platz der Betätigung findet. So, jetzt höre ich auf mit meinem Appell.
Der Appell ist angekommen. Vielleicht kannst du uns zum Abschluss noch sagen, ich finde, das ist doch großartig. Es ist zwar jetzt auf der Bundesebene mittlerweile auch eingerichtet worden, aber ich glaube, wir haben seit April letzten Jahres einen eigenen psychosozialen Krisenstab in dieser Stadt. Und vielleicht kannst du ganz kurz noch erzählen, woran ihr arbeitet und was sozusagen eure Ergebnisse sind, eure Angebote.
Also dieser psychosoziale Krisenstab ist auf Wunsch vom Stadtrat Hacker entstanden, aber auch mit großer Bereitschaft von denen, die daran teilnehmen, Ende März, Anfang April vorigen Jahres. Und wir haben in einer Reihe von Empfehlungspapieren verschiedene heikle Themen angeschnitten, auch manche antizipiert, nicht alle, muss ich dazu sagen. Manchmal weiß man halt erst nachher. Und ich greife jetzt zwei wesentliche Punkte heraus, weil das fast die griffigsten sind. Eine der ersten Empfehlungen dieses Krisenstabes war, dass es eine sehr niederschwellige Telefonnummer, also eine sehr niederschwellige Hilfstelefonnummer braucht, wo sich jeder anrufen traut. Das ist diese Corona-Sorgen-Hotline Wien. Die Telefonnummer ist 40300. Sie ist ja auch vielfach plakatiert in der Stadt. Mittlerweile haben um die 10.000 Menschen da angerufen. Und was zum Beispiel ein wesentlicher Punkt ist, den wir erfahren haben da in der Zwischenzeit, ist, dass darunter auch 300 Menschen aus Gesundheitsberufen waren. Ja? Also die Gesundheitsanbieter sind sonst nicht diejenigen, die sich überhaupt Hilfe holen. Bei dieser Nummer hat man sich anrufen getraut, Gott sei Dank, sind wir froh. Also es war ein wesentlicher Punkt. Und der zweite wesentliche Punkt, um nur noch einen herauszugreifen, ist zum Beispiel, dass wir eine sehr zeitnahe Erfassung der Suizide empfohlen haben und dann auch umgesetzt haben und jetzt nicht erst im Jahr danach wissen, wie viele Menschen haben sie umgebracht und welche Gruppen waren das, sondern wir wissen es mit einer Verzögerung von einigen Wochen, weil man dann unter Umständen auch gegensteuern kann. Und wir haben eine Reihe von Empfehlungen, auf die jetzt im Detail nicht eingehen, aber zum Beispiel etwas, das jetzt wirklich greifbar wird, das haben wir schon recht früh antizipiert, dass junge Menschen unter dieser Krise besonders leiden, dass die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen die Gruppe sind, auf die man ganz besonders fokussieren muss, natürlich neben der virologischen Risikogruppe der Alten, vor allem der institutionalisierten Alten. Und da haben wir noch einiges vor, sage ich jetzt einmal.
Dankeschön. Damit sind wir beim Abschluss von unserem heutigen Gespräch. Wir haben uns gedacht, wir probieren heute mal was Neues aus in unserer Reihe, nämlich ein paar kurze Fragen, wo ich dich auch um ein paar kurze Antworten bitten würde. Bist du bereit?
Bin bereit.
Okay. Bist du Seelenklempner?
Naja, wenn der Klempner ein solider Handwerksberuf ist, unter der, ja, dann bin ich's.
Okay. Du hast vorher schon darüber gesprochen, welchen Anteil sozusagen Schnitzler tatsächlich jetzt hat. Aber wie du das Buch geschrieben hast und dich gefragt hast, welchen Titel geben wir diesem Buch, warst du da gleich mal beim Schnitzler?
Ja, das habe ich schon gewusst, dass im weiten Land dieser Satz vorkommt, obwohl jetzt ich mag Schnitzler sehr gern, aber ja, also es hat sich angeboten, weil es ja um die ganze Vielfältigkeit der seelischen Dimensionen und der Probleme geht. Und daher ist es ein Satz, der sich angeboten hat.
Du, woher kommt das Sprichwort, der oder die hat ja keine Seele? Warum sagt man das? Diese Redewendung, ist es richtig?
Kann ich dir gar nicht so wirklich sagen, aber ich glaube, man meint damit, dass jemand kein Empfinden hat, sozusagen, also nicht so empathiefähig ist. Ja? Also jemand, von dem man keine Empathie erwarten kann, würde ich damit verbinden. Das heißt, zur Empathie braucht man Seele.
Hat ein Rasenmäher scharf eine Seele?
Puh, nächste Frage.
Man hat ja auch oft spricht man ja über Haushaltsgeräte oder über irgendwas, was so auch kontemplativ zu beobachten ist, geht man oft davon aus, dass man sich denkt, hat das Ding eine Seele? Ja?
Nein, das glaube ich nicht. Also definitiv nein.
Gut. Und warum sagt man, jemand ist seelenverwandt?
Ja, damit wird man wahrscheinlich meinen, dass jemand ganz wesentliche Persönlichkeitseigenschaften, die man hat, halt auch hat. Und es gibt schon so etwas wie ein besonders leichtes Schwingen der sozusagen der Spiegelneuronen. Also es gibt schon Menschen, die in ihren psychischen Zügen halt oder in ihren emotionalen oder letztlich seelischen Zügen eine große Ähnlichkeit aufweisen. Und daher aus dieser Ähnlichkeit schließt man auf eine sozusagen verwandte Seele.
Und die letzte Frage ist, was ist dein Seelenfutter?
Mein Seelenfutter? Ja, das sind schon die Menschen, die mir wichtig sind. Also es sind die Beziehungen und zu den Menschen und es sind die Menschen in der Interaktion, die mir wichtig sind. Das sind meine sozusagen significant others. Ja, die das ist schon der entscheidende Teil meines Seelenfutters. Ganz sicher.
Danke. Das wäre jetzt auch noch die Möglichkeit, wenn du einen Abschluss machen möchtest. Dann lasse ich dir da jetzt den Vortritt. Gibt es noch etwas, was du gerne zur Seele sagen möchtest?
Ja, was ich schon noch gern einbringen würde, ist, dass ich wirklich glaube, dass wir in den nächsten Jahren diesem Thema der Emotionen, diesem Thema des psychischen, seelischen Befindens einen Raum geben müssen. Ja? Also einen Raum, der auch der Dimension, um die es da geht, entspricht. Ja? Und so wie man kollektiv wirklich im Exile-Haus sozusagen, wie es einem kollektiv schlecht gehen kann, kann man auch kollektiv etwas dagegen unternehmen, auch etwas Konstruktives. Ja? Und dazu rufe ich ein Stück weit uns alle auf, sozusagen nach Möglichkeiten zu suchen. Ja? Und auch sie nicht nur zu entdecken, sondern sie dann auch anzuwenden, dann auch ins Handeln zu kommen. Ja? Und ja, also insofern ist mir auch unsere kollektive Seele ein Anliegen. Und ich glaube, wenn wir da solidarisch vorgehen und uns entsprechend miteinander und gemeinsam da auf den Weg helfen gegenseitig und auch auf den Weg bringen, dann werden wir auch die aktuellen Herausforderungen und auch die zukünftigen gut bewältigen. Und es ist aber auch wichtig, dass wir das tun. Ich glaube, dass es wirklich notwendig ist zu sagen, es ist wichtig, jetzt dann diese seelischen Komponenten zu denken, sie mitzudenken und sie wirklich auch zu formulieren und sie auch gemeinsam zu gestalten.
Das war ja auch unser gemeinsames Ziel bei der Gestaltung oder ja bei der Idee von Emotional Hashtag DWS. Danke, Georg Psoter. Dystopie oder Aufbruch, welche Rolle dabei unsere Seele spielt und wie wir mit Hilfe unserer Seele da auch wieder herauskommen, das haben wir heute mit unserem Seelenklempner Georg Psoter beleuchtet. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse. Ich bedanke mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Dachverband, im Besonderen bei Lisa Stich und Harald Schörkmeier für die technische Begleitung von dieser Veranstaltung. Den Abschluss unserer Reihe Emotional Hashtag DWS wird das Thema Glück bilden, das ja bekanntlich ein Vogel ist. Wenn Sie Interesse haben, dann freuen wir uns, wenn Sie uns wieder zuschauen und zuhören am 13. April um 17 Uhr. Da könnten wir dann auch gemeinsam das Glück finden. Und bis dahin bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Danke fürs Dabeisein und noch einen wunderschönen Abend. Danke, Georg Psoter.